Ich freue mich wieder hier zu stehen und Gott dienen. Und ich habe eine Frage. Mit welcher Einstellung seid ihr hier diese Gottesdienst hineingekommen? Ab und zu mal muss man die Frage stellen, weil Jahr für Jahr, Monate für Monate, manchmal tendieren wir aus unserer Haltung zu Gott manchmal nicht so ernst zu nehmen. Die Tendenz steigt. Deshalb frage ich immer wieder mal die Frage, mit welcher Einstellung oder welcher Erwartung seid ihr hier gekommen? Manuel, mit welcher Erwartung bist du gekommen? Schlagzeug zu spielen, das ist ja klar, aber Gottes Wort zu hören. Halleluja. Und noch jemand? Freiwilliger? Gemeinschaft zu haben. Dann ist die Frage, mit wem? Mit Gott. Miteinander. Das ist auch, wenn wir behaupten, dass wir wollen dann Gemeinschaft haben, nur mit Gott, dann stimmt was nicht. So, das ist auch wichtig. Und also, ich habe keine Zeit, das ist nicht mein Predigt heute, aber als ich stand, da tauchte diese Frage, mit welcher Erwartung bist du gekommen? Ihr Lieben, das ist ja sehr wichtig, weil in der westlichen Welt, nämlich auch in Deutschland, tendiert man nur eine begrenzte Zeit für Gott übrig zu lassen. Bitte nicht böse werden. Wir haben auch Aufgaben, wir haben auch Verantwortungen, wir haben auch rund um die Uhr unsere, früher war das unsere Tagebücher, aber jetzt gibt's ja kein Tagebücher. Unsere Handys sind voll mit Apps und Appointments. Also, langsam ist das ja so in Tendenz, dass wir fast vergessen, warum wir eigentlich zum Gottesdienst gekommen sind. Ich rede nicht von euch, aber der Welttendenz ist das so. Gott hat alles gegeben, wie wir heute gesungen haben. Jesus gab sich selber auf dem Kreuz, nicht für die ganze Welt. Nein, das ist ja ganz einfach zu nennen oder bekennen. Für mich, für dich, persönlich. Wenn wir das wahrnehmen würden, wenn wir diese Tatsache wirklich mal in unserem Herzen dann schreiben werden, dann werden wir sehnsüchtig darauf warten. Wann ist der Zeit zum Gottesdienst? Wann kann ich denn Gott loben und preisen? Wann kann ich in seiner Gegenwart dann sein? Dann werden wir auch erkennen, dass Gott hat auch so eine Sehnsucht. Er ist ein sehnsüchtiger Gott. Er wartet, dass deine Kinder zu seiner Gegenwart kommen. Naja, ich möchte ja keine falsche Information geben. Stimmt das nur, wenn wir hier im Gotteshaus kommen, dann wir suchen Gottes Gegenwart? Nein, nein, das nicht. Da, wo du bist, ist auch Gott auch da. Stimmt das oder nicht? Ja? Okay. So, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. So, das heißt, da, wo du bist, ist auch Gott da. Aber dann kommt darauf an, ob du genau so dann empfindest, wahrnimmst. Und das ist auch wichtig, dass wir gemeinsam, immer wenn da eine Möglichkeit besteht, das auszunutzen, loben und preisen. Und leider, ich habe heute nur eine Person wirklich sah, wirklich jubeln, tanzen und singen. Aber ich möchte, dass wir alle auch mal mit ganzem Herzen Gott loben und preisen. Und weil Gott freut sich darauf. Also, ich weiß, dass wir alle sind mit dieser Erwartung gekommen. Und Gott weiß das auch. Und dementsprechend wird auch uns segnen heute. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für diese Gelegenheit, mittendrin unter unsere täglichen Sorgen, unsere täglichen Nöte, täglichen Pflichten. Wir haben dann uns frei gemacht, hier zu kommen, mit dir zu sein, miteinander Gott zu loben, zu hören, zu bekennen und auch zu genießen, dass unser Gott ist mitten unter uns. Dein Wort sagt, wo zwei oder drei in deinem Namen versammeln, da bist du da unter uns. Du bist hier, wir danken dir. Segne uns mit deinem Wort. Lasse dein Wort in uns Kraft nimmt, dass wir mit diesem Kraft in die Welt dann als Kinder Gottes leben können. In Jesu Namen. Amen. Also ich dachte, was werde ich heute predigen? Dann kam ja auch, dass ich in der letzten Zeit sehr viel damit beschäftigt habe. Gemeindewachstum. Ich glaube, ihr seid auch mit mir. Euer Wunsch ist auch, dass unsere Gemeinde soll auch wachsen, oder? Ja, jeder Einzelne von uns. Als ich das darüber mal Gedanken gemacht habe, dann bin ich ja auf Apostelgeschichte 2. Kapitel, Verse 42 bis 47 gekommen. Ich möchte nicht alle diese Verse lesen, aber ich möchte doch gerne mal Hausaufgabe geben. Ich bin nicht in der Schule, denkt jemand vielleicht. Nein, wir sind Kinder Gottes. Solange wir Kinder Gottes sind, Gott gibt auch uns Hausaufgaben, oder? Ja. Und möchte, dass wir gerne zu Hause auch lesen. Und Gott wird auch durch sein Wort dann mit uns sprechen. Gottes Wort kommt niemals leer zurück. Obwohl das ermahnende Wörter sind, tröstende Wörter sind, manchmal Wörter, die uns mal Mut machen. Aber Gottes Wörter sind immer lebendig. Und wenn wir sehnsüchtig Gottes Wort lesen, meditieren und bekennen, dann werden wir dementsprechend gesegnet. Das ist meine Erfahrung. Ich glaube, das ist auch eure Erfahrung. Apostelgeschichte 2. Kapitel, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Dann danach sehen wir davor, Vers 41 sagt, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Halleluja. Also, ich möchte gerne, dass es, wenn ich predige, vielleicht heute Abend dann 3000 Menschen dann sich bekehren. Gut, vielleicht denken wir, das ist unmöglich. Aber wisst ihr, heute noch passiert sowas in Ländern, wo Christen verfolgt sind. In Ländern, wo die Pastoren dann hinter Gitter gestellt werden. In Ländern, wo die Pastoren ermordet werden. Heute noch, heute noch. Ich kenne einen Ort in Indien und ein einfacher Pastor, ohne theologische Ausbildung, aber der hat ja eine kurze Bibelstudium gehabt und er hat ja sein Herz für Gott gegeben. Heute noch, heute noch, heute, ich meine, diesem Sonntag, da kommen hunderte von Leuten, die bekehren sich, die geben ihr Leben Jesus Christus, nämlich in eine Großstadt Hyderabad in Südindien, wo Verfolgung groß ist. Das passiert noch. Und ich kann auch Reihe nach nennen, was das geschieht, was im Apostelgeschichte 2, 41 steht. Gottes Hand ist nicht so kurz gekommen, dass er dann Menschen nicht retten kann. Seine Wunsch ist, seine Sehnsucht ist, dass täglich Tausende von Menschen dann Gott erkennen und dieser Heiland und Tröster Jesus Christus als persönlicher Retter annehmen. Aber da sind auch einige Voraussetzungen. Nämlich diejenigen, die schon gekostet haben, dass Jesus Christus mein Retter geworden ist, Wie heute wir gesungen haben, dass er meine Sünden vergeben hat, reingewaschen hat und er hat mich befreit von allem, was der Feind auf mich gebracht hat. Und heute bin ich frei. Wenn du behauptest, wenn ich behaupte, dann ist es doch unsere Aufgabe, mal freudig mit der lauten Stimme mal diesen Gott bekennen. Naja, sagt man, naja, dafür braucht man sehr viel Mut. Ich sage, brauchst du keinen Mut. Du brauchst ja nur diese Überzeugung zu haben. Wenn du diese Überzeugung hast, wenn du erkennst, wer du warst und wer du bist jetzt, und wenn du erkennst, was für eine Gnade Gott in deinem Leben denn ausgeschüttet hat, dann kannst du nicht ruhig bleiben. Kann ich nicht ruhig bleiben? Ihr Lieben, es liegt ja in unsere Hände. Gemeindewachstum kann nicht passieren, solange du und ich bewusst sind, dass wir müssen wachsen. Da, das, was wir empfangen haben, wenn wir bereit wären, das weiterzugeben, dann werden wir Gemeindewachstum miterleben. Halleluja. Aber heutzutage ist die Erwartung von Gemeindemitgliedern, sogenannte Kinder Gottes, ist ja ganz anders. Die kommen, ich rede von anderen, nicht von dieser Gemeinde. Die kommen, weil ich reise ja durch die Welt. Die kommen, die wollen genießen. Naja, der Lobpreis muss ja so sein. Innerhalb halber Stunde muss das fertig sein. Und der Pastor muss ja nur 20 Minuten predigen, nicht überschreiten. Der ganze Gottesdienst soll ja höchstens eine Stunde oder eine Stunde und 10 Minuten zu Ende gehen. Ist das nicht die Einstellung von mancher Leute? Klar. Wenn wir uns begrenzen, Gott kann nicht uns nach seinem Maßen segnen. Vielleicht ist das auch unser Wunsch, dass unsere Gemeinde soll wachsen. Ja, klar. Aber dann, der Schlüssel liegt in dir. Wenn du dann bewusst bist, was Gott in dein Leben getan hat. Hat jemand hier ein Wunder miterlebt in dein Leben? Eine Heilung? Eine wunderbare Versorgung Gottes. Dass, als jemand krank war, hast du gebetet, denn Gott hat auch dein Gebet gehört und hat auch diese Person oder dich selbst geheilt. Wenn das wahr ist, spielt keine Rolle, ob du 100-mal oder 1000-mal das wiederholenden Menschen sagst. Das ist eigentlich das Schlüssel, wo die Gemeinde wachsen kann. Halleluja. Wenn du heute hat jemand, ich glaube, Andrew hat jemanden eingeladen, dieser junge Mann war hier. Und genauso, wenn wir bereit wären, das zu bekennen, was Gott getan hat, das ist genug. Denn die übrige Sache übernimmt Gott. Und er wird auch erstmal Wachstum in dein Leben, in dein Glaube, in deine Loben und Preisen, wird ja ein Wachstum dann stattfinden. Und dann natürlich auch Folge haben. Aber ich möchte doch mal hier ein paar Punkte denn nennen aus dem Bibeltext heute. Und täglich sind Leute gerettet worden. Und die sind da gekommen und Mitglieder geworden. Wachstum kann nur geschehen, wenn dieser biblische Prinzip in unserem Leben, in unserem Gemeindeleben stattfinden kann. Nämlich, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Vier wichtige Punkte, vier Säulen nenne ich es ja. Und erstens, die Lehre der Apostel. Was war eigentlich die Lehre von Aposteln? Dabei möchte ich doch mal einen Hinweis geben. Heutzutage tendiert man Lehre oder Lehren zu hören, die eigentlich so, wenn ein Kind schlafen geht, singt ja die Mama. In Englisch sagen wir Lullaby. Schlaf, Kindlein, schlaf. Ne? Damit das Kind ganz schnell schlafen kann. So wollen dann auch Leute hören, dass der Pastor vom Kanzel oder jemand, der predigt, nochmal nur so, dass die Leute wohlfühlen. Ja, ist auch gut. Aber Gottes Wort ist nicht einseitig. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Weil wir leben in so einer Gesellschaft, einer verkehrte Gesellschaft. Gott möchte doch ermahnen, Gott möchte doch mal wahrhaftig, er wünscht, dass wir alle ein würdiges Leben auf dieser Erde führen. Nämlich, die Lehre von Aposteln war, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Als erstes tut Buße. Naja, ich habe schon Buße getan. Denn ich habe Jesus angenommen. Ich bin eins getauft worden. Was soll ich noch weiter tun? Ihr Lieben, ich sage das. Bibel macht das klar, Gottes Wort macht das klar. Diese Buße tun ist täglich, muss man das praktizieren, oder? Weil wir leben in so einer Welt. Ja? Einmal bekehrt und dann für immer bekehrt, das gibt's nicht. Einmal haben wir bewusst Jesus Christus angenommen. Aber dabei bleibt das nicht. Jeden Tag, wir leben in einer Welt, die so korrupt ist. Und natürlich, bewusst oder unbewusst, wir tendieren mal diese Heiligkeit, was Gott in uns eingepflanzt hat, nach und nach daran zu mangeln. Stelle ich mal eine einfache Frage. Wie viele von euch Von gestern Abend, bevor ihr schlafen gingen, bis heute früh, wart ihr mal ein bisschen ärgerlich? Bisschen zornig? Und mit wem hast du dann heute früh gestritten? Oder hast du dann alle Menschen dann vergeben, die gestern dann dich wehgetan haben? Muss man die Frage stellen. Weil wir leben in so einer Welt. Wenn wir mit ganzem Herzen sagen, ja, dann, das ist auch ein Begriff, dass wir jeden Tag in Gottes Gegenwart Buße tun müssen. Und das, darüber haben sie gepredigt. Und wenn sie dann gepredigt haben, wenn die Menschen das gehört haben, die haben dann als Nachfolge, dann haben sie Buße getan und dann hatten sie dann Gegenwart Gottes gesucht. Und dann, die wurden getauft. Ja, das ist eine gute Nachricht. Falls jemand hier monatelang erkannt hat, dass du dann Buße getan hast, Jesus Christus als deine persönliche Retter und Heiland angenommen hat, eine gute Nachricht. Manchmal zögert man, manchmal schiebt man das weiter. Aber gute Nachricht ist, am 3. Oktober ist ja auch eine Möglichkeit. Nämlich, die Taufe ist eine geistliche Handlung. Da bekennst du Jesus Christus vor der Gemeinde, vor dieser unsichtbaren Welt. Der Feind schaut auch und Gott schaut auch. Wenn du diese Taufe annimmst, bewusst, dann was damals, als Jesus Christus getauft worden war, geschieht auch bei jedem Mensch, der diese Taufe annimmt. Das ist ein Macht dahinter, Gottes Macht. Du bist gesiegelt. Und Jesus steht zu dir, der himmlische Vater steht zu dir, als Jesus Christus aus dem Wasser kam, ist der Himmel aufgetan und er ist mein liebster Sohn. Das wird auch wiederholen, jedes Mal, wenn ein Kind Gottes dann taufen lässt. Und eine Gelegenheit, falls jemand hier ist, der oder sie dann ein bisschen überlegt hat, das ist eine Handlung, wo Gott bestätigt, du bist mein Kind. Der Feind weiß auch. Und da ist eine gewisse Schutz. Also darüber haben die dann gepredigt. Und Vers 40 in demselben Kapitel sagt, auch mit vielen anderen Worten bezeugte er, nämlich Petrus, das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. So, jetzt ist die Frage, ist unsere Gesellschaft, ist unsere Welt, ist ganz heilig geworden als damals? Nein, verschlechtert. Wir haben doch gelesen in gehört in der Vergangenheit, was Gott verboten hat, ist ja jetzt Genehmigung gegeben von höchster Stelle, geistlicher Stelle. Ich will ja nicht Namen nennen. Und danach mehrere Regierungen, die bis dann auch solche Sünde verboten haben, jetzt haben sie dann auch Lizenz gegeben, dass die Menschen können das tun, was sie dann aus ihrer fleischlichen Gier denken, das ist okay. Aber Gottes Wort ermahnt. Und das, was damals war, war heilig, heile Welt. Aber wo wir jetzt leben, ist ja eigentlich verdorben, verkehrte und verdrehte Gesellschaft. Viel mehr brauchen wir doch, müssen wir doch Buße tun auf täglichen Basis, damit unsere Reinheit, unsere Würde dann vor Gott aufzutreten, dann immer wieder erneuern können. Nach Jakobus 2. Nach 2. Korinther 6. Kapitel 16. Vers, da steht es: Wir aber sind Tempel des lebendigen Gottes. Und im Alten Testament, 3. Mose 26. Kapitel Vers 11 und 12, da will ich ja ganz kurz sagen: Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein, sagt Gott. Also wir sind ja Tempel des lebendigen Gottes. Das war Apostellehre. Das war die Apostellehre über Heiligung. Wenn ihr bisschen so Hinweis haben wollt, dann könnt ihr auch mal 2. Korinther 6. Kapitel, vielleicht lese ich es auch. Und Verse 7 bis 18, da steht es geschrieben: Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Was sprach im Alten Testament? Immer wieder sprach im Neuen Testament. Und das ist auch, gilt heute noch, weil wir leben in einer verdorbenen, verkehrten Welt. Und täglich kommen wir unter Zwang, unter neue Versuchungen. Aber es ist ja viel mehr notwendig, dass wir Gottes Gegenwart suchen und seine Worte annehmen und nach seinem Wort zu leben. Die Lehre der Apostel. Ich wiederhole das. Apostelgeschichte 2, Vers 40 und 41. Sagt immer wieder: Lasst euch erretten aus dieser verkehrten Geschlecht. Lebt ein Leben, die Gott die Ehre gibt. Lasst euch umgehüllt von der Liebe Christi. Vergib einander. Ermutige die Schwachen. Ermutige andere, damit sie auch nicht in die Sünde fallen. Und das war ihre Lehre. Das hat nicht geändert. Das Wort Gottes wird uns ermöglichen, ein heiles Leben zu führen. Das Wort Gottes reinigt uns. Das Wort Gottes bringt uns da hinein, wo Gott uns haben will. Das Wort Gottes gibt uns neue Kraft und ist auch ein Wegweiser in unserem Leben. Das waren die Lehre von Apostel damals. Und heute nach ist das nicht geändert. Die Lehre der Apostel war wichtig. Zweitens, dann, die Lehre war, die blieben in der Gemeinschaft. Also in Englisch sagen wir Fellowship. Fellowship heißt, many fellows in einer ship, one ship. Miteinander, füreinander leben, lieben, schätzen können, anerkennen. Und das ist eigentlich, was die Lehre damals war. Eventuelle Differenzen zwischen uns vergeben und vergessen. Ja, manchmal ist es ja einfach zu vergeben, aber vergessen, dafür braucht man mehr Gnade. Einander annehmen, akzeptieren als Geschwister. Dann für einander leben, für einander da sein. Miteinander teilen. Einander lieben. Bereit sein. Anderen zu trösten. Anderen als Beihilfe zur Seite zu stehen. Das darüber haben sie gepredigt. Das waren die Lehrer. Wir wissen, dass die damals, die lebten zusammen, die waren alle zusammen, die haben dann diese Einheit in Christi haben sie demonstriert. Natürlich tun wir auch. Dafür ist auch diese Gelegenheit gegeben, wenn wir sonntags kommen. Und da war das letzte Woche, Sonntag. Ich war so enttäuscht. Ich war so traurig. Wisst ihr warum? Nicht, weil Pastor Slavisa gepredigt hat. Nein, 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 nein. Nein, nach dem Gottesdienst, ganz stolz, hat jemand angesagt, heute gibt kein Kaffee. Kaffee ist zu. Das war eine traurige Nachricht für mich. Wisst ihr warum? Also, ich habe das genossen. Seit meiner Kindheit. Ja? Und das ist auch Gemeinschaft miteinander. Halleluja. Ist jemand, der auch mal diese Gemeinschaft genießt oder denkt, naja, das ist ja, ja, das ist, wir reden und dann wir haben auch eine Möglichkeit, über was Gott in eurem Leben getan hat. Und wichtig dann, schön ist das auch, dass wir eine neue Menschen dann mitnehmen und dann erzählen, was Gott getan hat. Das passiert da oben während unserer Gemeinschaft. Wisst ihr warum? Wenn nach diesem Gottesdienst dann Pflicht ruft, dann verschwinden nach Hause, dann bis nächsten Sonntag früh morgens. Wir sind ja so beschäftigt, da fehlt ja diese Gemeinschaft miteinander. Aber ich habe gute Nachricht. Am Donnerstag um 19 Uhr ist auch eine Möglichkeit, Gemeinschaft zu haben. Halleluja. Nicht nur wir kommen und dann beten, singen, nach Hause gehen. Wir beten füreinander, miteinander. Das ist auch wunderbar. Dann gibt's auch Oase, die kommen auch, Gemeinschaft zu haben. Aber ich bin manchmal traurig. Wie viele Leute sitzen am Donnerstag? Keine Beschuldigung. Was sie damals getan haben, möchte ich doch mal daran erinnern. Weil unser Wunsch ist dann, dass unsere Gemeinde soll wachsen. Aber 10 Leute, 15 Leute, mehr nicht. Traurig. Nein, ihr vermisst ja was Wunderbares ist. Und dann habt Gemeinschaft miteinander. Dafür gibt's ja Möglichkeit. Ich sage gleich mal, seit einigen Monaten gibt ja eine Gedanke in meinem Herzen. Und das hat Ebi auch bestätigt. Das hat auch Pastor Slavisa bestätigt, dass unsere Kirche ist platziert in ein Stadtteil, wo sehr viel Elend befindet. Stimmt oder nicht? Gott hat eine Bestimmung, Gottes Bestimmung für diese Gemeinde. In der Vergangenheit haben wir auch diese Bestimmungen verstanden. Wir haben auch Nachfolge geleistet. Wir haben den Obdachlosen eingeladen. Wir haben doch Obdachlosen Frühstück organisiert. Wir haben doch evangelisiert. Was ist daraus geworden jetzt? Schieb nicht die Schuld an die Leitung, nein. Wo bist du denn? Hast du denn diese Pflicht irgendwie dann wahrgenommen, weil du bist auch ein Teil in Christi Leib. Wenn das da bei dir scheitert, bei mir scheitert, dann scheitert auch überall. Gemeinschaft. Da sind so viele Menschen, Elend. Die suchen ja Geborgenheit, die suchen ja Liebe. Wer wird das geben? Meinst du diese Kneipe dahinter? Oder die Leute, die trinken und so weiter, die brauchen auch uns. Das hatten die Apostel damals getan. Geh doch hin, hol doch die Leute. Und wo sind wir heute? Diejenigen, die auf der Straße schlafen. Manchmal stehen hier, manchmal sitzen da vor unseren Türen. Haben wir gesehen, haben wir ein paar Wörter dann mal ausgetauscht, haben wir mal eingeladen. Diese Pflicht in unseren Händen. Jesus wird bald kommen. Sehr bald. Und du wirst sagen, Jesus, ich war da, jeden Sonntag, von 10.30 Uhr bis 12.10 Uhr war ich da. Denn Jesus wird sagen, was ist mit den anderen, du gesehen hast unterwegs? Was ist mit den anderen auf der Hasenheide dann auf der Bank gesessen haben? Was ist daraus geworden, die Leute im U-Bahnhof dann da gelegen haben? Das wird Jesus fragen. Tut mir leid. Jesus ist interessiert auf die Verlorenen. Ich wiederhole das. Einmal der John Wesley, der große Reformer, der hat gesagt, er ist auf sein Pferd gegangen nach dem Predigt ging er nach Hause. Unterwegs hat er so in einer Grube sah ein elender Mensch, betrunkener Mensch, ganz schmutzig. Und John Wesley ist angehalten. Dann sagt er, was für ein Elender. Was für einen traurigen Blick, hat er gesagt. Und sofort hat Gott mit ihm gesprochen. Mein Sohn, der Unterschied zwischen dieser Person, du nennst Elend, und dir ist der einzige Unterschied. Du hast mich kennengelernt. Er hat noch nicht. Der war so tief betroffen. Genau diese Wörter wird Gott zu euch sprechen, zu uns sprechen. Wo sind wir? Wenn wir Gemeindewachstum wünschen, dann sollen wir in uns erstmal diese Gedanken dann wachsen. Und wir beten dran. Also ich bete dran, dass wir sehr bald auch mal auf die Straße gehen werden, evangelisieren werden. Ich glaube, unsere Jugend hat auch tolle Idee. Und wir als Gemeindemitglieder, wir müssen doch unterstützen. Und das ist schon Vergangenheit geworden, wo wir auf der Straße evangelisiert haben. Wartest du auf irgendeinen Evangelist, dass er kommen soll? Nein, Gott hat dich befähigt. Gott hat dich berufen. Was du frei empfangen hast, Gott möchte, dass du das frei gibst, weitergibst. Ein paar Wörter. Falls Gott was getan hat in dein Leben, wenn du bereit bist, Mut hast, mit Gottes Hilfe das zu sagen, das reicht dir auch. Die übrige Sache übernimmt Gott. Das haben sie damals getan. Das ist Gemeinschaft. Und heute Nacht warten dann so viele Menschen, die wollen dann wirklich dann Gottes Liebe erfahren, Gottes Liebe empfangen und Gottes dich, mich und dann diejenigen, die als Kinder Gottes nennen, hat er dann auserwählt und befähigt, wir sind dran. Und drittens, Brot brechen. Ja, wir denken an Abendmahl, ja? Ist auch. Aber die waren gemeinsam, fast jeden Tag, für damalige Zeit. Es war Verfolgung. Und noch eins, die haben auf Wiederkunft Jesu Christi damals schon erwartet. Deshalb, Johann, immer wieder haben sie dafür vorbereitet. Die haben gemeinsam Brot gebrochen. Das heißt, füreinander, miteinander. Und dann haben sie während dieser Zeit doch Gott gelobt und gepriesen. Und gleich haben sie auch ihre Erfahrungen ausgetauscht. Dafür gibt's doch Möglichkeiten, Hauskreise. Oder auch wenn wir mal oben für Kaffeestunde setzen. Und dann sollen wir auch mal mitteilen, was Gott in unserem Leben getan hat. Und diese Brotbrechen ist auch ein Zeichen der Einheit, dass sie im Namen Jesus Christus dann miteinander hatten. Damals war diese Gemeinschaft, damals war diese Kirche, ich habe so mal Englisch den Begriff gefunden, Christ-centered Church. Also Mittelpunkt war Jesus Christus für damalige Gemeinde oder Gemeinschaft. Ist das auch bei uns heute noch? Und Jesus hat diese Gelegenheit benutzt. Und dann hat er auch diese Brotbrechen gelehrt, was wir heute noch tun, denn wir bekennen Jesus Christus, dass er für uns starb. Und dann nimmt er diese Gelegenheit. Und der Brotbrechen als Abendmahl ist auch ein Zeichen, dass wir bereit sind, noch einmal unser Gelübde mit Jesus Christus, unsere Versöhnung mit Jesus Christus und miteinander hier demonstrieren. Das ist der eigentliche Bedeutung. Und wunderbare Erlebnis ist das. Dabei die waren bereit, ihre ein Gebet der Sündenvergebung zu beten und die Zuversicht hatten sie, dass Jesus Christus vergeben hat. Dann hatten sie auch, was Jesus Christus getan hat für uns, haben sie dann daran gedacht und dann haben sie auch auf Jesus Christus, der wiederkommen wird, gerne mit Sehnsucht gewartet. Durch sein Tod hat er uns eine neue Bündnis angeboten. Hebräer 9, 16 sagt das auch. Und das haben sie dann demonstriert. Und dieser kostbare Blut Jesu Christi, das für uns, für unsere Sündenvergebung vergossen ist, das haben sie dann bekannt. Und dann haben sie angenommen, dass diese Tilgung unserer Sünde ist dadurch nach Epheser 1, 7 ist geschah, haben sie dann wiederholt bekannt. Dafür war dieser Brotbrechen da, was uns neuen Kraft gegeben hat. Ich mag das, wenn viele Leute aus verschiedenen Hintergründen kommen, gemeinsam mit dem Leib Jesu Christi, dass wir miteinander diese Gemeinschaft halten. Und dann, wenn wir diese Kelch nehmen, dann bekennen wir Jesus Christus als Heiland und Retter, denn sein kostbares Blut für uns gegossen ist. Das war dann täglich, das hatten sie getan. Naja, wir haben auch monatlich ein oder zwei Mal. Und dann, sie sind im Gebet geblieben. Das war eine betende Gemeinde. Was ist eigentlich Gebet? Gebet ist Kommunikation mit Gott. Gebet ist, was wir glauben, bekennen und also auch Gottes Gegenwart suchen. Wenn ein Ehepaar ohne Kommunikation lebt, ich glaube, so eine Ehe wird ja Hölle auf der Erde sein. Kommunikation. Ich habe gesehen, Freunde, manchmal, die quatschen und quatschen und quatschen. Die wissen auch nicht mal, dass die Zeit ist für Gottesdienst anfangen. Aber die haben so viel zu erzählen. Das ist Kommunikation. Es ist nicht falsch. Aber Jesus hat sein eigenes Leben für dich und für mich auf dem Kreuz gegeben. Und er möchte, dass wir kommunizieren. Halleluja. Und dafür wird auch ein Zeit gegeben, wie lange kommunizieren wir mit Gott. Gebet ist ein Package. Ja, wenn wir kommen in Gottes Gegenwart, dann erzählen wir Gott, was in unserem Leben getan hat, Danksagung. Dann dafür, was er ist, was er getan hat, wir preisen ihn. Halleluja. Wir sagen, Gott, du bist wunderbar, du bist ein himmlischer Vater, mein Versorger, mein Tröster. Noch was kommt, dann bekennen. Das ist ja, wir preisen Gott. Und danach beten wir an, denn Gott redet mit uns. Halleluja. Ein Gebet ohne diese Elemente ist ja ein Einkaufszettel bei Aldi. Naja, manchmal kommen die auch mit, ich wiederhole, aber ich schäme mich nicht, weil ich möchte damit mal helfen, dass die Leute nicht mehr als Gebet, als Aldi Einkauf, tut mir leid, ich will ja nicht Aldi irgendwie sein. Nein, das kann nicht. Gott, ich brauche das und das, Amen. Nein, nehmen wir Zeit, Gott mal zu danken, loben und preisen, jauchzen. Neulich hat jemand gebetet, irgendwann, Gott, wir haben bis jetzt dich gepriesen, gelobt und gejubelt, aber wir möchten noch mehr jauchzen in Zukunft. Ja, das ist ja eigentlich was. Ich bin dankbar. Unser Lobpreisteam bringt ja uns da hinein, wo wir dann jubeln. Dann später werden wir jauchzen, oder? Ja, das möchte Gott haben. Halleluja. Und wir sind Gottes Kinder. Die Welt wird ja uns in alle Trübsalen hineinbringen. Aber in Gegenwart Gottes, wir sind Gottes Kinder und müssen wir jubeln und jauchzen. Das ist eigentlich ein Teil der Gebet. Damals, als sie dann gelebt haben, war sehr viel Verfolgung. Naja, vielleicht denkt man, weil so viele Verfolgung da war, haben sie sehr viel gebetet. Naja, manchmal, wir kommen in diese Situation. Aber Bibelwort sagt auch, wir müssen nicht lauwarm werden. Ja? Lauwarm. Nein, das mag Gott nicht. Das möchte Gott nicht. Wir müssen unter Feuer Gottes dann bleiben. Halleluja. Was braucht man dafür? Geist Gottes. Halleluja. Ohne Geist Gottes, wir können nichts tun. Und die waren erfüllt mit Geist Gottes. Dann waren sie dort, weil die haben Nachfolge geleistet. Jesus hat gesagt, warte, bis diese Verheißung in Erfüllung geht, was durch Joel prophezeiert worden war. Die haben geduldig und gewartet. Dann kam der Heilige Geist nach Apostelgeschichte 1,8. Dann sind sie mit den neuen Kräften erfüllt. Dann die können dann nicht wie alter vergänglicher Peter bleiben. Die können nicht so ein Leben führen, wie sie dann gelebt haben. Nein. Etwas geändert. Der Petrus, der verleugnet hat Jesus Christus dreimal, der hat Mut bekommen, der geht. Dann schaut ihr auch dieser Bettler da vor diesem Eingang. Denn seine Verstand hat sich geändert, weil er mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er schaut ganz anders, reagiert ganz anders und guckt er und sagt er, Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, geben wir dir. Denn der Bettler hat gesehen, geguckt, dann fasst dieser Bettler mit seiner rechten Hand sein, im Namen Jesus, steh auf. Und er ist aufgestanden und er hat gehüpft. Der glaubte nicht mehr, was passiert war. Eine Lahme von Geburt an, der kriegt ja ein neuer Wunder. Wie ist das geschehen? Geist Gottes haben sie angenommen. Jetzt stelle ich die Frage. Hast du den Geist Gottes empfangen? Hast du den Geistestaufe empfangen? Brauche keine Antwort. Wenn du empfangen hast, du kannst nicht so ein Leben führen, wie du heute noch bist. Da ist eine totale Veränderung. Gott will ja uns mit seiner Gabe segnen, Geistesgabe. Gott will ja unser Leben dann erquicken, erneuern. Wisst ihr warum? Ich habe vergessen, vorher zu sagen, Gebet. Die waren, die konnten im Gebet bleiben, weil sie haben verstanden, was in Epheser 6,12 steht. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrscht, mit den bösen Geistern unter den Himmel. Manchmal sogenannte Christen, Gottes Kinder, gläubige Menschen, nehmen das nicht wahr. Ich wiederhole das. Was wisst ihr, was passiert hier vor unserem Hauseingang? Die Satanisten sind am Werk. Ich habe es mit meinen Augen gesehen. Passiert immer noch. Die sind manchmal mehr aktiver als wir. Jeden Freitag und Sonntag, Sonnabend, von Mitternacht bis 1 Uhr, die rennen ringsherum diese Kirche und auch andere Kirchen. Die haben einen Totenkopf vor der Haustür. Das habe ich gesehen. Und die beten in ihrer Art und Weise. Die nehmen keine Pause. Die haben keinen Urlaub. Nein, täglich machen sie überall. Ich habe die Leute gesehen im U-Bahn. Nach 10 Uhr, wenn du unterwegs bist in dieser Strecke, du kannst auch diese Leute sehen. Meditieren sie. Aber wo sind Kinder Gottes? Damals, als sie Kinder Gottes sind, bewusst haben, dann haben sie Geist Gottes angenommen, empfangen, die waren bereit, den Menschen zu beten. Ich gebe mal, stelle mal diese Frage, was ist mit uns? Und ich möchte doch hier schließen. Was Joel prophezeit hat, ist damals in Erfüllung gegangen. Und genau diese Prophetie, diese Verheißung gilt uns allen. Wenn jemand hier noch nicht Geistestaufe dann miterlebt hat, bitte, komm am Donnerstag. Wir können auch ein Thema daraus machen. Unsere Pastorenleiterschaft werden auch darüber lehren. Letztendlich, wir leben in einer verkehrten Gesellschaft, verdorbenen Gesellschaft. Wir brauchen viel mehr Geist Gottes. Und Gott wird auch uns Wachstum geben und wir werden ermöglichen, dass unsere Gemeinde wächst, dass unsere Gesellschaft wird auch davon profitieren. Ich möchte doch mal hier Schluss machen. Vier Säulen. Und Gott möchte, dass diese vier Säulen in unserem Leben aktiviert wird und in unserer Gemeinde aktiviert wird. Ich habe mein Herz ausgegossen. Am 12. September werden wir fliegen. Da erwartet auch andere Umstände. Ob wir dann unbeschadet zurückkommen, das weiß ich nicht, das ist in den Händen Gottes, ich glaube fest dran. So eine Situation. Und weil Gott uns berufen hat, da sind so viele Elend, da sind so viele Millionen von Menschen, die wissen nicht, wer Jesus Christus ist, weil wir Gottes Stimme gehört haben. Wir wollen gehen. Was ist mit dir? Wisst ihr, braucht ihr nicht irgendwo wegzugehen, irgendein Land zu suchen. Gerade vor unserer Haustür, eure Missionsfeld. Gerade wo die Straße endet, da ist euer Missionsfeld. Gerade wo du lebst, das ist dein Missionsfeld. Gerade wo du arbeitest, das ist dein Missionsfeld. Nachdem du so eine Predigt gehört hast, nachdem du erkannt hast, was Jesus Christus für getan hat, und erkannt hast, was der Verheißung Gottes für dich ist, Wir können nicht so bleiben, wie wir geblieben sind. Gott hat auch Sehnsucht. Gott hat auch Erwartung. Wenn wir seinen Ruf annehmen, akzeptieren wollen, Gott ist bereit, uns zu helfen. Schließen wir mit einem Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir, Herr. Deine Wörter haben Kraft. Deine Wörter sind wirklich erfüllt mit Kraft. Deine Wörter kommen niemals leer zurück. Deine Wörter, wenn ausgesprochen wird, mit Glaube, wird auch das tun, was du dann vorbestimmt hast. Vater, segne uns allen. Segne jeden Einzelnen von uns, Vater, dass wir diese Herausforderung für uns in Anspruch nehmen werden. Dann werden wir auch mit deiner Hilfe das tun, was du uns von uns erwartet hast, Herr. Es ist genug, dass wir als passive Genießer der Sonntag Gottesdienst geworden, geblieben sind. Wir wollen dann Mittäter sein, Vater. Täter sein, deine Worte sein, Vater. Gib uns neue Kraft, ermögliche uns, dass wir mehr im Gebet aufhalten können, dass wir mehr in Loben und Preisen und Gott ehren, Vater. Weil in Apostelgeschichte hören wir, da sind sehr viele Wunder geschehen. Da sind da Tausende von Menschen dann addiert worden für die Gemeinde. Wir wollen das miterleben, Vater. Unsere Hingabe und unser Beitrag wird gewünscht. Helfe uns. Vater, segne jeden Einzelnen von uns, Vater. Falls da irgendwo Mangel gibt, beseitige unsere Mängel. Erquicke unseren Geist. Ermögliche, dass wir für dich leben können. In Jesu Namen. Amen.